Zuerst möchte ich sagen, es gibt zwei Arten des Hasses. Der Titel mag schockieren, der Hass auf den Westen, aber tatsächlich hat dasselbe Leid, das Sie richtigerweise vorhin gerade angesprochen haben, der Kolonialismus, die Massaker, die Sklavendeportation, die Conquista der indianischen Völker Ende 16. Jahrhunderts und so weiter. Dieses Leid bringt zwei Arten des Hasses hervor. Den pathologischen Hass, den Terrorismus, Al-Qaida, die Salafisten und so weiter. Das kommt im Buch praktisch nicht vor. Das ist organisiertes Verbrechen. Terrorismus hat überhaupt gar keine Legitimation, was immer auch der kulturelle, religiöse oder politische Vorwand sein mag. Aber dann gibt es den rationalen Hass, den vernunftgeleiteten Hass, der heute zu Widerstand, zu Renaissance der Kollektividentität, zu sozialen Bewegungen, zu souveränen Nationen führt unter den Völkern des Südens. Und dieser rationale Hass, der ist Objekt in meinem Buch.
Also Sie sagen, es ist dieses kollektive Gedächtnis, das diese Traumata nicht vergessen kann. Und Sie sagen
Nein, die aus dem verletzten Gedächtnis, das lange, lange schweigend war, plötzlich politisches Bewusstsein wird.
Sie haben diese logische Konsequenz gezogen, dass Sie dieses Wissen aus der Traumaforschung auch auf unsere Weltbeziehung gelegt haben. Gab es denn einen Auslöser für Sie, dass diese psychologische Komponente des heute globalisierten Finanzkapitalismus das einmal zu thematisieren?
Ja, Sie haben recht. Die Frage ist absolut zentral. Ganz sicher ist, dass die Oppressionssysteme, die Weißen auf dieser Welt sind jetzt heute 12,8% der Weltbevölkerung. Sie waren nie mehr als 23%, aber seit 500 Jahren beherrscht der Westen diesen Planeten mit immer anderen Unterdrückungs- und Ausbeutungssystemen. Und heute die Welttyrannei des globalisierten Finanzkapitals. Letztes Jahr haben nach Weltbankstatistik die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52% des Weltbruttosozialprodukts, also aller auf der Welt im Jahr produzierten Reichtümer, Kapitalien, Güter, Dienstleistungen und so weiter, kontrolliert. Diese Konzerne haben eine Macht, wie es nie ein König, nie ein Kaiser, nie ein Papst in der Geschichte der Menschheit gehabt hat. Und diese kannibalische Weltordnung, die heute wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht hat, die hat diesen Widerstand ausgelöst. Ich gebe Ihnen einige Zahlen, ich will sie nicht langweilen, mit UNO-Statistiken. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren, jetzt wo wir reden. 47.000 Menschen sterben am Hunger jeden Tag und über 1 Milliarde Menschen seit April dieses Jahres ist schwerst permanent unterernährt. Und derselbe World Food Report, also derselbe Jahresbericht der FAO, der Spezialorganisation für Ernährung der Vereinten Nationen, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase der Entwicklung ihrer Produktionskräfte problemlos 12 Milliarden, also das Doppelte der Menschheit, ernähren könnte. Fazit, es gibt keine Fatalität. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Und gegen diese kannibalische Weltordnung, die mörderisch ist, weil sie tötet, und absurd ist gleichzeitig, weil sie unnützerweise tötet, stehen heute die Völker des Südens auf.
Sie sagen ja, es ist einmal dieses verwundete Bewusstsein, auf der anderen Seite der aktuelle Hass aufgrund dieser von Ihnen gerade so eben beschriebenen Doppelzüngigkeit des Westens. Ein schönes Beispiel dafür ist ja auch die Einladung des nigerianischen Präsidenten Amaru von Frau Merkel nach Heiligendamm, nachdem ja der Wahlbetrug inklusive Erschießungen von oppositionellen Politikern und so weiter durch die EU dokumentiert war. Was ist jetzt Ihre Haltung? Attestieren Sie den westlichen Politikern Amnesie oder die totale Korruption? Oder wie beginnen Sie jetzt auf der anderen Seite Ihren Erklärungsversuch für solches Verhalten?
Also Sie wissen, ich bin Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrates jetzt, war 9 Jahre lang Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung im UN-Menschenrechtsrat. Das ist die drittwichtigste Instanz der UNO, Generalversammlung, Sicherheitsrat und dann der Menschenrechtsrat. Und dort sehe ich praktisch jeden Tag die Doppelzüngigkeit der westlichen Botschafterinnen und Botschafter. Sie haben schon das Beispiel genommen von der deutschen Regierung. Und Inka sagt, der Rassismus des Westens ist verantwortlich für das Unglück meines Volkes. Frau Merkel ist ganz sicher keine Rassistin, ganz sicher nicht, aber betoniert blind in ihrem ethnozentristischen Bewusstsein. Sie sieht nicht die Wunden, die sie damit dem nigerianischen Volk geschlagen hat.
Mein Interesse ist, Sie versuchen sich auf die andere Seite zu begeben und die andere Seite zu erklären, warum dieser Hass auftaucht. Warum jetzt dieser Ethnozentrismus des Westens? Warum ein solches Verhalten unserer Politiker?
Sie haben absolut recht. Das Buch sollte erklären, wie der Süden empfindet, ja, warum dieser Widerstand jetzt, dieser Aufstand in Bolivien und anderswo, der sehr, sehr interessant, dynamisch und souveräne Nationen hervorbringt, Rechtsstaaten hervorbringt und die internationalen Beziehungen grundlegend zugunsten des Südens verändert. Was ist der Grund, fragen Sie, nach der Doppelzüngigkeit, nach der Blindheit des Westens? Ganz sicher ist, dass die westeuropäischen Staaten sind authentische Demokratien. Aber die Werte, die diese Demokratie zugrunde liegen, die machen an der nationalen Grenze Europas Halt. Und was produziert wird in der Außenpolitik, ist, was Professor Duverger von der Sorbonne bezeichnet hat, als äußeren Faschismus, le fascisme extérieur, das Gesetz des Dschungels und die totale Blindheit gegenüber den berechtigten Forderungen der Völker des Südens. Warum dieses Verhalten? Ich glaube, es hat zu tun mit wirtschaftlichen Interessen. Diese kannibalische Weltordnung ist die Weltordnung, die von den westlichen Herrschaftsschichten dem Planeten aufgezwungen worden ist. Und man kann keine Universalwerte gebrauchen, wenn es um Unterdrückung und Ausbeutung geht. Und die kannibalische Weltordnung, die die Herrschaftsschichten des Westens dem Planeten aufzwingen, beruhen auf Profitmaximierung der Konzerne und beruhen eben nicht auf irgendwelchen universalen Werten, die in Süd und West, in Nord und Ost eben Gültigkeit hätten für alle Menschen dieser Erde.
Das heißt, das westliche Verhalten knüpft an sehr archaische Muster an.
Immer noch. Ganz sicher, aber mein Buch ist ein Buch der Hoffnung.
Wir haben ja gehört von Ihnen, dass mit diesen Hassgefühlen, und das kann bestimmt jeder ganz persönlich nachvollziehen, kein konstruktiver Dialog möglich ist. Ja. Jetzt scheint es aber doch beispielsweise in Bolivien gelungen zu sein. Präsident Evo Morales hat diesen Hass, zumindest wie Sie es nennen, einen vernunftgeleiteten Hass entwickelt und er hat eine demokratische Widerstandsbewegung zu institutionalisieren versucht. Was hat er denn jetzt anders gemacht oder was hat er geschafft, was andere nicht oder noch nicht schaffen?
Er ist getragen vom Wiederauferstehung der Identität, der indianischen Kultur, des indianischen Identitätsbewusstseins. Sie wissen ja, 68% der 10 Millionen Bolivianer sind entweder Aymara, Quechua, Moxo oder Guarani, sind indianischen Ursprungs. Die wurden negiert in ihrer Singularität. Zuerst von den spanischen Besetzern, dann von den kreolischen Comprador-Regierungen bis heute. Und die Renaissance der Identität, die macht die Stärke der demokratischen Erneuerungsbewegung von Evo Morales aus. Ich sage Evo Morales, ist keine ganze Bewegung.
Jetzt kann man nicht erwarten, dass überall anders in allen Ländern, aus denen Sie berichten, wie Nigeria, Algerien, Venezuela, Ecuador und so weiter, überall auf der Welt, dass dort eine Identitätsfindung gleichen Maßes stattfindet. Eine polemische Frage zum Schluss. Benötigen wir denn Heerscharen von Traumatologen, um auf beiden Seiten, also im Süden und im Westen, durch Therapie und Verständnis Zugänglichkeiten zueinander zu schaffen? Oder findet das nur auf der einen Seite statt, kann sich nur auf der, sagen wir, Südhälfte etwas bewegen?
Nein, ganz sicher ist, dass sich auf der Südhälfte jetzt nicht etwas bewegt, sondern ganze Völker sich, zu ihrer eigenen Geschichte, zu ihrer eigenen Identität zurückfinden. In Afrika ist der Weg viel, viel länger, weil das Traumata der Massendeportation, der Zerstörung der Traditionsgesellschaften durch die Sklavenjagden nachdauert. Die Vorhut ist jetzt Lateinamerika, vor allem Ecuador, Venezuela, Brasilien und vor allem eben Bolivien, das in meinem Buch eine zentrale, beispielhafte, paradigmische Rolle spielt. Aber da gibt es jetzt, da ist der Kampf um das Entstehen souveräner Nationen, die dann imstande sind, auf Augenhöhe von gleich zu gleich mit dem Westen zu verhandeln, neue internationale, komplementäre, reziprozitäre Beziehungen aufzubauen, auf Augenhöhe von souveräner Nation zu souveräner Nation. Aber im Westen, Entschuldigung, Sie haben absolut recht, im Westen passiert bei uns, hier in Europa, da passiert auch etwas sehr, sehr Hoffnungsvolles. Das ist nämlich die neue planetarische Zivilgesellschaft. Wenn Sie von Deutschland reden, da ist diese Zivilgesellschaft unglaublich dynamisch. Die ATTAC-Bewegung, Greenpeace, Amnesty, die Frauenbewegung, die Welthungerhilfe, also das Bewusstsein für das Leiden des Südens und die Einsicht in die Notwendigkeit eines neuen planetarischen Gesellschaftsvertrages, die steigt rasant bei uns. Marx hat gesagt, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören.